gut, dass du bei der Bühne fliegst. Ja, wie ich schon kurz in meiner Einführung gelesen habe, wird es jetzt tatsächlich eine Militärrechtsakten für sich. Also wird, kann man nicht mehr unbedingt auf meiner Standesebene nachvollziehen. Schon im 8. Vers wurde angedeutet mit, dass man halt, was man tun soll, wenn man, ja, was die Essenz der Unterweisung ist, dass man halt ständig meditiert und so in Vajra lebt. Also man lebt jetzt schon in Meditation in Vajra. Und Prabhupada geht in seiner Erläuterung erstmal darauf ein, wie man denn, warum halt diese Abstufungen oder diese Wertungen auf der, ja, wie ich auf meiner Verstandesebene erstmal, warum das so abgestuft wird. Er geht halt genau das, was im Vers da steht. Also Vaikuntha steht unter Mathura Puri, weil halt in Mathura der Herr erschien. In der Weise und Vrindavan steht über Mathura Puri, weil dort Krishna schon seine Spiele ausgeführt hat. Dann kommt der Govardhanhügel, weil der persönlich von Krishna angehoben wurde. Und dann kommt Radhakund, weil der ist mit seiner ambrosischen Nektar gleichen Prima des Herrn gefüllt. Das wiederholt Prabhupada in seinem ersten Teil von der Erläuterung nochmal. Und im zweiten Teil geht er darauf ein, dass wie wichtig Radhakund ist, weil der wird jetzt bis zum Ende, also der Sri Upadishamrita und weiter beschäftigen. Und Prabhupada, ja, widmet halt in die Hälfte seiner Erläuterung, warum jetzt Radhakund so wichtig ist, weil halt Sri Chaitanya ihm auch sehr wichtig, den Radhakund zu finden und ihn zu etablieren als den ersten Ort. Und niemand, also Prabhupada erwähnt auch, dass keine andere Sampradaya halt den Radhakund so fett hat wie unsere Sampradaya in der Linie von Chaitanya Mahaprabhu. Jetzt im Seminar selber habe ich hier noch andere Punkte erfahren, die halt esoterische sind oder halt zwischen den Zeilen zu lesen sind, die auch mir jetzt eigentlich den Vers viel deutlicher machen, finde ich sehr so. Und zwar habe ich dann erwähnt, dass es geht jetzt langsam um die Meditation über Vrindavan. Also sind wir jetzt nicht mehr auf der grobstofflichen materiellen Ebene mit dieser normalen Wertung von gut und schlecht und besser, sondern es geht sehr speziell von gut, besser und besser am allerbesten. Und dementsprechend ist diese Auflistung von Vaikuntha, dann kommt Mathura, dann Vrindavan, dann Govardhan, dann Radhakund, ist mehr eine, jetzt wird die Beziehung zu Krishna dort in dieser Aufzählung immer intimer. Von Vaikuntha zu Radhakund ist dort immer intimer, wie eng man halt mit Krishna verbunden ist. Wie der Austausch stattfindet, auf welchen Ebene. Bei dem Vaikuntha, da wird Gott als Gott verehrt, ist eine Reihe mit großem Kraft und Pump und ja, jeder hat Achtung vor ihm und respektiert ihn auf jeden Fall. Da gibt es, wie ich gelernt habe, zweieinhalb Arten von der, wie heißt es hier, wie war das? Also neutral gibt es, dann Dienertum und dann gibt es den alten Freund, das ist der Freund im Respekt. Also der den, ja, der einfach seine erhabenen Freund respektiert. Jetzt in Mathura Puri, da taucht Krishna oder taucht Gott als Kind und Freund schon wieder auf. Da gibt es halt dann schon Eltern und Freunde, die auf derselben Ebene sind wie Krishna selber und mit ihm schatzen, mit ihm spielen und ihn halt, ja, einfach Schabernack mit ihm treiben, was man mit Gott eigentlich nicht machen könnte, mein Gott, ja, das hat nicht so verstehen kann. Und im Weiteren sind darin, der steht über Mathura Puri, weil hier geht es jetzt, kommt noch ein, ist der Rasa halt als Geliebter, Gott taucht als Geliebter auf. Also ist nicht, ja, geliebt oder ist alles, kann man ja durch alles, den kann man mit Prunk verehren, den kann man als Kind, als Freund, hat er alles in einem Geliebten. Ne? Aber es ist halt, ja, wie gesagt, man sieht ihn nur als Geliebten, nicht als Kind oder so. Und der Weiß von Vrindavan steht auch deshalb über Mathura Puri, aus diesem Grunde, weil er als Geliebter auftaucht und weil jetzt die Gopis im Protokoll stehen, die halt mit Gott einen Austausch im Madhuya war, also des Geliebten, eheliche Liebesbeziehung. Und diese eheliche Liebesbeziehung geht es über die nächsten drei Stufen, also geht es wird es immer intimer. Und zwar bei so einem Abend, da hat Krishna alle Gopis gerufen. Also ich habe gelernt, es gibt vier Gruppen von Gopis. Eine, die ist ein bisschen gegen Radharani, die nächste ist neutral. Und da gibt es eine, die ist eher pro Radharani und die vierte, weiß nicht, vielleicht könnt ihr mir helfen. Was war die vierte?
Dann neutral, dann freundlich besonders und dann pro.
Okay, freundlich besonders. Und zwischen was? Ja. Und hätte den Weltmeister da verführt Krishna seinen Kreislauf mit all diesen Gopis, ohne jetzt Unterschiede zu machen. Also außer Radharani. Die halt von einem wird akzeptiert und als Königin von Bach. Der Gopal-Einwügel wird, steht über Meister und Vrindavan, weil hier sehr. Also hier wird schon auf dieser Gruppe der Gopis, wird natürlich nur die Pro-Radharani-Gruppe bevorzugt oder kommt da, bekommt da ihren Spielplatz. Ich weiß nicht das richtige Wort, aber halt ihr Lila-Kreis. Und es finden halt noch irgendwie nur Tänze und ein Austausch mit Krishna statt. Und der Radhakund steht über dem Gopal-Hügel, weil hier bei der Radhakund. Also er liegt am Fuß des Govardhan. Also das ist nicht jetzt kein großer Unterschied, so weit weg ist er nicht mehr. Und er spielt eine sehr zentrale Rolle in den achtfachen Tiki-Spielen von Krishna. Wie wir gehört haben, ich weiß nicht, habe ich bei kleinen Musiken gemacht, aber man kann die achtfachen Spiele Krishna nachlesen. Und da fahrt sehr häufig der Radhakund auch als Treffpunkt, als Spielplan, als ja, was man, wo er sich mit Radharani und ihren Freundinnen wieder Zeugchen. Am Radhakund steht dann, am Ende steht ja hier, wo es also im Leben der Mensch, der nicht gewillt ist, diesen göttlichen Radhakund zu dienen, der am Fuß des Govardhanhügels liegt. Also der Dienst am Radhakund, das meint also dieser höchste Dienst, der intimsten Austausch mit Gott, ist ja, ist das erstrebenswert, ist man wirklich, da gibt es nichts drüber. Und an diesem, also in der Spielzeit, hier zu dienen, ist ja das Allerhöchste. Das heißt, wie gesagt, der Radhakund steht für diesen, für den Ort in der Meditation, für diese Spiele, so ist das verstanden. Und ja auch selber, der See selber ist, ich habe ja noch die Trennung in meinem Geist so von Materie und späterer Welt, aber wenn man halt in den Daten der Radhakund über die Spiele Krishnas meditiert, das ist halt der höchste Dienst, den man machen kann. Und was mir dann, ich habe mal die kurz noch ein paar Verse vor und Brücke gelesen, also im Vers 8, der wird das erste Mal erwähnt, hingebungsvoller Dienst, auch am Ende. Also in der Übersetzung steht dann am Ende, man soll den Fußstapfen der geliebten Gemeinde nicht antreten, die sehr an seinem hingebungsvollen Dienst hängen. Und dieser hingebungsvolle Dienst wird in Vers 9 wiederholt, halt diesmal am Radhakund, zum Radhakund. Und in Vers 10 taucht er auch nochmal auf, indem er auch nochmal auf Radhakund bezogen ist. Und wir, befinden uns in Vers 9. Das waren soweit aus meiner Erinnerung und meinen Notizen.
Bravo! So, als letztes haben wir uns wirklich noch etwas Besonderes aufgehoben, nämlich den Überblick über das ganze Buch. Das wurde von der Musashi gemacht mit ihrer Forschungsassistentin.
Also wir haben, wie gesagt, vorgenommen, einen Überblick zu machen. Das war irgendwie meine persönliche Anhaftung, weil ich muss immer irgendwie Überblick haben über ein bestimmtes Thema, sodass ich dann später ein bisschen reintauchen kann. Und ich fand es auch sehr gut, dass Krishnananda Swami uns am Anfang diesen Überblick gegeben hat. Dass, weil wenn man das Buch selber liest, dann liest man halt die Versen und die Läuterungen vom Schla Prabhupada. Aber man, ja, oft merkt man halt, übersieht man diese Zusammenhänge zwischen den Versen. Das Buch selber wurde von Rupa Goswami geschrieben. Er hat die Versen, das Wissen, also ja, den Inhalt von dem Buch, hat er allerdings von Chaitanya Mahaprabhu persönlich gehört. Chaitanya Mahaprabhu hat in Jagannath Puri seine letzten Tage auf dem Planet, also seine letzten Stillen gemacht, und da hat er noch, also zum Schluss hat er nur noch geweint nach Krishna. Und einmal da so die Hügel und den Wald, und das hat ihn dann sehr stark an Govardhan und den Davana-Wald erinnert. Und ja, in diese Trennungsgefühlen hatte dann diese, ja, sozusagen die zusammengefasste Lehren ausgesprochen. Und Rupa Goswami hat sie dann gehört und hat sie notiert. Und ja, danach hatte sie in Form von diesen Versen ein Buch über die Shandika verfasst. Wobei der Shamita heißt Nektar der Unterweisung, und wir werden auch hören, warum ist das der Nektar von allen Unterweisungen im spirituellen Leben. Ja, es gibt 11 Texte in dem Buch, und ich werde sie erstmal aufzählen, also die Themen, die sie werden. Erstes Vers beschreibt die Symptome eines selbstkontrollierten Madhyama-Adhika, die sie wollten. Zweiter Vers beschreibt dann die 6 Tätigkeiten, die für spirituelles Leben nicht förderlich sind. Dann dritter Vers, die 6 Tätigkeiten, die förderlich sind für spirituelles Leben. Im vierten Vers erfahren wir die Richtlinien für vertraulichen Austausch zwischen Wortbereiten. Fünfter Vers beschäftigt sich mit 3 Arten von Wortbereiten und entsprechender Austausch zwischen oder gegen unsere Dänen. Sechster Vers dient wie eine Warnung gegen Vergehen, also gegen Gottgeweihten, also Vergehen, die man vermeiden sollte, dass man materielle Sichtweise über Gottgeweihten, also man sollte nicht Gottgeweihten mit materiellen Augen schauen. Siebter Vers beschreibt die Methode, durch die man Unwissenheit zerstört und dann auch Anhaftung an den heiligen Namen Krishnas entwickelt. Achter Vers ist die Essenz aller Unterweisungen, sozusagen die Herz von Upadeshandrika. Hier wird uns ein richtiges System gegeben, wie man Rajadam verrät. Ja. Neunter Vers ist Aufstufung von besten Orten, also verehrungswürdigsten Plätzen auf der Erde. Der zehnte Vers ist dann die Aufstufung von Gottgeweihten, wer ist der beste Gottgeweihten, darüber wird gesprochen. Und erster Vers beschreibt die hervorragende Position von jemandem, ja, eigentlich gibt es den Nektar, also ja, beschreibt das, was glorreichst ist in diesem Universum. Die Zusammenhänge zwischen Versen kann man eigentlich merken. Und zwar, also erster Vers beschreibt diese Symptome einer selbstkontrollierten Madhyama-Adhika, die dann Worte, dritte und vierte Vers beschreiben äußeres Verhalten zu einem Devot. Nicht lachen. Fünfte, sechste, siebte und achte Vers beschreiben die innere Haltung eines Gottgeweihten. Dann neunte und zehnte Vers sind eben diese Aufstufungen von besten Orten und auch besten Gottgeweihten. Und der erste Vers ist eben dieser ruhmreichste Ort im Universum. Ich werde jetzt nochmal in die Versen selber reintauchen und kurz Überblick geben. Also der erste Vers, wie gesagt, beschreibt diese Situation eine selbstkontrollierte Mathematikerin, wie wir schon gehört haben, von Bhattatriya. Ja, wird es da gesagt, dass so ein Gottgeweihter besitzt einen klaren Verstand und eine Selbstkontrolle über den Drang der Sprache, Forderungen des Geistes. Er kann auch seine Zunge kontrollieren, auch seine Sorgen, also und den Drang von Magen und Geschlechtsteilen. Die Nötigkeit von dieser Kontrolle ist auch wichtig zu erwähnen, weil für denjenigen, der nicht Geist und Sinne kontrollieren kann, ist es auch nicht möglich, sich im spirituellen Bereich zu entfalten. Also für so eine Person ist es nicht möglich, Fortschritt im spirituellen Leben zu machen. Dazu haben wir auch ein Zitat ausgesucht für meine Assistentin, die kann vorlesen. Also das ist jetzt vom Nektar der Unterweisung, in der Erläuterung. Für diejenigen, die sich entschieden haben, ihr Dasein in der materiellen Welt mit dem Ziel der Befriedigung ihrer Sinne fortzusetzen, besteht keine Möglichkeit, Krishna-bewusst zu werden. Weder durch persönliche Bemühungen, noch durch Unterweisungen seitens anderer, noch durch gemeinsame Versammlungen. Sie werden von ihren ungezielten Sinnen in den finsteren Bereich der Unwissenheit gezogen und beschäftigen sich wie irre mit dem, was man das Zaun des Bereitsgekauten nennt. So, okay, das war jetzt kurz die Zusammenfassung von dem ersten Vers. Ich möchte dazu sagen, dass die folgenden Versen, die Versen 2, 3 und 4, beschreiben dann die nötigen Tools und Nicht-Tools, die man im spirituellen Leben folgen sollte, weil also meiner Meinung nach, habe ich so verstanden, diese erste Vers beschreibt schon eine ziemlich hohe Ebene, also Mathematica, die ist schon eine hohe Ebene. Und wenn wir auf diese Ebene kommen wollen, müssen wir halt dann diese entsprechenden Richtlinien folgen. Und die werden dann in folgenden Versen beschrieben. Also zweites Vers behandelt erstmal die Hindernisse im spirituellen Leben auf Tätigkeiten, die nicht förderlich sind. Und darüber haben wir auch gehört, ich werde sie nochmal auflisten. Also erstmals haben wir Atyahara. Das bezieht sich auf zu viel Essen, also man soll nicht zu viel essen. Vielmehr bezieht sich das auch auf nicht zu viel ansammeln, weil im ersten Vers hat Rupa Goswami schon gesagt, dass man den Drang des Hunger kontrollieren sollte. Also Bhaktivinoda Thakur hat also in seinem Buch erklärt, dass sich in diesem Vers viel mehr auf diese nicht zu viel Ansammlung bezieht. Allerdings muss man hier auch sagen, dass entsprechend unterschiedlichen Ashrams muss man auch dann diese Anweisung ja, entsprechend verstehen. Und zwar wird ein Brahmachari nicht sammeln, aber eigentlich hat er schon etwas sammeln für seine Familie und Freunde. Dann zweiter Tätigkeit, die nicht förderlich ist, ist Prayas. Das heißt, sich viel zu sehr bemühen um materielle Dinge. Allerdings kann sich das auch im spirituellen Leben unterschlagen, dass man zum Beispiel, also das nennt sich Theta Prayas, dass man einfach von einem spirituellen Ort zum anderen rennt und sich eigentlich nicht ausreichend vertiefen, ja, in einem bestimmten Raum. Und der schlimmste von allen Prayas ist Pratishta Prayas. Und das ist etwas ganz Feinstoffiges. Und damit werden wir nicht lange kämpfen, denke ich. Dass man einfach irgendwo in der Suche versucht, für eigenes Ego, dass man denkt, jetzt bin ich großer geworden, die große Sonja, die große Sonja, die große Sonja. Dann werde ich weitergehen. Das ist Prajalpa, müßiges Geschwätz. Dass man über die Sachen spricht, die halt nicht förderlich sind für spirituelles Leben. Also irgendwelche Sachen, die nicht mit spiritueller Tätigkeit, mit spirituellem Leben überhaupt verbunden sind, nicht mit Krishna, aber auch mit praktisch spiritueller Praxis. Dann gibt es Niyamagraha, wo man die Regeln und Prinzipien entweder zu viel in Acht nimmt und dabei sich das Ziel von allem vergisst. Oder dass man die Regeln und Prinzipien überhaupt nicht befolgt. Das ist nicht förderlich. Janasangas. Da sollte man die Gemeinschaft von Nicht-Gottgeweihten vermeiden. Haben wir auch gehört, warum. Laulan. Das ist die verbrennende Gier und Verlangen oder auch Rastlosigkeit im spirituellen Leben. Dazu möchte ich nur noch Ruhelosigkeit. Dazu möchte ich noch sagen, dass, dass diese Prajalpa und auch Laulam Ursache sind für Vaishnava-Parades. Und wir werden später auch hören, warum es wichtig ist, Vaishnava-Parades zu vermeiden. Dritter Set gibt uns dann die positive Alternative, also die Tätigkeiten, die wir ausüben sollten im spirituellen Leben. Erstmal sollten wir begeistert sein und schauen, dass wir immer begeistert bleiben oder auch werden. Zweitens, dass wir uns mit Vertrauen bemühen. Dritte ist, dass wir geduldig sind. Und diese drei Sachen beschreiben eigentlich die Einstellung eines Devotees. Und aus dieser Einstellung entsteht dann die Praxis. Und zwar sind das dann Handeln entsprechende regulierenden Prinzipien, was sich jetzt diesmal auf Shravanam, Kirtanam und Smaranam bezieht. Wieder wird es gesagt, dass man die Gemeinschaft von Nicht-Gottgeweihten aufgeben sollte. Und jetzt ist es auch die Alternative, dass man die Spuren, also Fußstapfen von Acharya, von vorgeschrittenen Gottgeweihten folgen sollte. Vierter Vers beschreibt die sechs Prinzipien des liebevollen Austausches zwischen den Gottgeweihten. Eigentlich handelt es sich um etwas ganz Wichtiges, weil diese Sadhu Sangha ist der Kernpunkt von Bhakti Yoga. Die Tatsache ist, dass Bhakti Yoga wird eigentlich auf keine andere Art und Weise in unserem Leben erscheinen, außer wenn wir uns nicht von einem Bhakta, also einem Devotee, Krishna bekommen, in dessen Herz diese Bhakti schon vorhanden ist. Und ja, von ersten bis zum letzten Tag. In unserem spirituellen Fortschritt ist dieses alles andere sehr wichtig. Und hier wird es dann auch, werden dann die Richtlinien gegeben, wie wir diese Vaishnava-Sangha pflegen können. Zwar wird es gesagt, dass wir mit Gottgeweihten Geschenke austauschen sollten, Geschenke annehmen, Geschenke auch geben. Wir sollten Prasadam annehmen, Prasadam geben, sich vertraulich offenbaren. Und auch vertrauliche Fragen stellen. Und nun im fünften Vers geht es noch weiter über dieses Thema. Wir müssen auch wissen, wie wir auf richtige Art und Weise diese Anweisungen ausführen können. Und deswegen werden jetzt die drei Arten, also von unterschiedlichen Arten von Gottgeweihten beschrieben, drei Arten und auch die entsprechende Austausch mit denen. Diese Unterschiede zwischen Gottgeweihten entstehen aufgrund von Vertrauen, die sie in, ja, in Krishna-Bewusstsein haben, aufgrund von ihrem Verständnis in dem Shastras, von den Shastras und aufgrund von ihren Beziehungen zu Heiligen Namen. Ich werde nur kurz auflisten. Ich glaube, wer hat es hier noch in Erinnerung? Das sind Kanishka Adhikari, Bhakta, dann gibt es Madhyama Adhikari und Uttama Adhikari. Sechster Vers beschäftigt sich auch mit Frage von Vaishnava Sangha. Und zwar wird das da gewarnt, dass man einen Vaishnava nicht mit materiellen Augen, mit materieller Sichtweise betrachten sollte. Es ist ein großes Vergehen, wenn man das machen könnte. Da besteht auch unser spirituelles Fortschritt ziemlich leicht ruiniert. Beispiel wird auch gegeben von Ganga, die eigentlich völlig spirituell ist und wird nicht verunreinigt durch irgendwelche Umstände. Allerdings kann man sehen in Regenzeit, dass sie ganz voll ist mit so Blasen, die das nicht schauen. Und so. Ja, und diejenigen, die wirklich Verständnis haben von wahren Identität von Ganga, die nehmen trotzdem wahr, dass die nehmen solche sogenannte Unreinheiten nicht in Betrachtung, die nehmen wahr in Ganga. Siebter Vers beschreibt die Methode, durch die Unwissenheit zerstört wird und durch die wir auch dann Ruchi entwickeln können für die heiligen Namen. Es wird auch sehr bildlicher Vergleich gegeben, und zwar wird gesagt, dass jemand, der Geld sucht, hat, der hat keine Wertschätzung für Geschmack von dem Zucker. Und so derjenige, der durch materielle Krankheit bedingt ist, kann auch keine Wertschätzung empfinden für die Kranken oder auch irgendeine andere spirituelle Tätigkeit. Und ja, die Methode ist einfach weitermachen. Einfach weiter, weil genau diese Geldsucht wird auch so gehalten, wenn das so gesehen wird. Also Allerdings haben wir da was ganz Wichtiges gelernt. Dieser Prozess ist automatisch, aber nur wenn man auch sorgfältig und sorgfältig sich dann bemüht. Also dann kann man nicht einfach irgendwas chanten und sich einfach nicht konzentrieren und keinen Wunsch, auch richtiger Wunsch sagen, dass man sein Chanten verbessern muss. Ja, nicht, dann kann man nicht auch erwarten, dass ich das Chanten verbessern will. Ja, Krishna möchte uns dann nicht dazu zwingen. Also wenn er unseren Wunsch nicht wieder zu zwingen kommen wollen, möchte er dann auch nicht uns zwingen dazu. Er lässt uns dann nicht in unsere Qualen machen. Ja, da wird die Ebene von Lucy beschrieben in diesem Vers. Und diese Ebene ist auch sehr wichtig, weil an der Ebene gibt es keine Ablenkung mehr. Also der Geist ist schon langsam total konzentriert, aber scheint in der Erinnerung. Im achten Vers, der achte Vers wird eigentlich die Essenz von allen diesen Unterweisungen gegeben. Also wir haben jetzt die Tun-Anweisungen gehört, auch die Nicht-Tun. Die Essenz allen Unterweisungen ist eigentlich, dass man sich immer an Krishna erinnern sollte und ihn nicht vergessen sollte. Und in diesem Vers wird es auch gesagt, dass man, also was man machen sollte, immer ist 24 Stunden chanten, sich an Krishna erinnern, über ihn hören. Und so weiter. Wo soll man das machen, wird es auch gesagt, in Vrindavana. Und wie soll man das machen, wird auch gesagt, indem man die Gottgeweihten sind und die Fußstapfen von Radha, Radha Nobabhakti oder vergangenen Acharyas folgt. Neun Vers gibt uns dann, also da, jetzt gehen wir in den Bereich von Vrindavana langsam. In diesem spirituellen Bereich und wir werden jetzt die Orten aufgestuft, die sehr wichtig sind für spirituelles Leben. Wir hören dann, das haben wir, glaube ich, von Pastor Frank gehört, diese Aufstufungen. Es wird gesagt, dass Mathura höher steht, nicht, also kann man das so sagen,
ja.
Ja, höher steht als Vaikuntha, wo Vaikuntha ist transzendentale Welt, aber Mathura ist höher als Vaikuntha, weil dort hat Krishna sein Gebot genommen. Dann über Mathura, also steht Vrindavana, weil dort hat Krishna seine Spielen ausgeübt. Dann über Vrindavana steht Govardhan und noch über Govardhan steht Radhakund. Das Kriterium für diese Abstufung ist die Steigerung von Rasen. Das haben wir auch gehört von Bhagavatam. In Vaikuntha gibt es nur diese zweieinhalb Rases. Und dann gibt es diese Steigerung immer mehr und mehr. Also erstmal gibt es in Vaikuntha Shanta, Dasya und eine halbe Sintakya. Dann in Mathura haben wir Vatsalya Rasa und Sankhya Rasa. In Vrindavana haben wir schon Madhurya Rasa und jetzt von Vrindavana Richtung Radhakund, ja, das ist auch so Aufstufung von dieser Madhurya Rasa. Radhakund ist überflüssig mit dieser Krishna-Träume und außerdem ist nur ein Ort, wo nur Sakshat Gopis kommen können, also andere Gruppen von Gopis haben kein Zutritt. Im neunten Vers geht man noch mehr, also im zehnten Vers und im ersten Vers geht man noch mehr rein in dieses Thema von Radhakund. Also im zehnten Vers wird erstmal diese Aufstufung von Gottgeweihten gemacht, wer ist der beste Gottgeweihte. Es wird erstmal, wenn man also von Karmis, von Personen, die vorgeschriebene Tätigkeiten ausführen, dann wird es gesagt, dass von, also über Jani, besser als Karmis sind die Jani, die sich mit Wissen beschäftigen und manche von denen schaffen es zu Aishwarya, Jani zu kommen, wo sie dann erkennen, dass Krishna eigentlich die Ursache aller Ursachen ist. Ja, auf ihre Art und Weise geben sie ihn hin, allerdings nicht mit dieser liebevollen Art, weil sie denken, ja, Krishna ist alles und Krishna hat alles und deswegen gibt es keine Notwendigkeit für ihn dienen. Dann haben wir auch Jana Mishra Bhaktas erwähnt, weil diese Art von Haltung ist auch teilweise vorhanden. Dann geht es weiter. Es gibt auch, also ja, dann kommt diese Ebene von Liebe langsam, wo man wenn man Liebe entwickelt sich und dadurch auch dieser Wunsch, dass man Krishna dient. Da gibt es, wir haben dann Prema Bhakta erwähnt, und von denen sind dann Gottes die Besten in Gott geraten, und Krishna und Gott ist gerade die Besten. Und ja, deswegen wird es auch gesagt, dass Radha kommt, ist Krishna genauso lieb wie wieder der Rand, der wir haben, wie ich ja Krishna wissen und auch die Kuhn natürlich. Ja, und das erste Vers, und damit möchte ich auf Ende kommen, wird Radha-Kund nochmals glorifiziert, und zwar wird es ja nochmal eine verstärkte Glorifizierung sein, um unser Vertrauen in Radha-Kund zu stärken. Da wird es auch gesagt, wie glücklich eigentlich derjenige ist, der den Radha-Kund wahrnehmen kann. Und wir haben auch gehört, dass, also wir können ja, ein Bad in Radha-Kund verleiht einem, Krishna Prema. Und dann haben wir auch unter Shana Maharaj gehört, also was für unterschiedliche Arten von Baden gibt es in Radha-Kund. Einmal mit materiellem Körper und einmal in diesem Abrach-Krita. Ja. Ja, da wurde gesagt, dass es auch für vorgeschrittene Gottgeweihte sehr schwer ist, eigentlich am Radha-Kund sich halt davon nähern zu können, im Wasserstellen von gewöhnlichen Gottgeweihten. Und dann wurde halt die Wirkung angebracht, ne? Unterschiedliche Arten von Baden im Radha-Kund. Und dazu muss ich auch noch, weil die Worte von Schiller Prabhupada sind reine das Mal, dass wir das irgendwie alles aufgrund und mit einem Zitat von Prabhupada. Warum ist Radha-Kund so erhaben? Wer will es so erhaben, weil er schon mal zu Radharani gehört, die Shri Krishnas größte Liebe ist. Und der eine Gopis ist zu ihm am liebsten. Ebenso wird auch ihr Seel Shri Radha-Kund vom großen Weisen als der Seel beschrieben, der Krishna so lieb ist wie Radha selbst. Ja, Krishnas Liebe zum Radha-Kund und zu Srimati Radharani ist in jeder Hinsicht das gleiche. Radha-Kund wird sehr selten erreicht, selbst von großen Persönlichkeiten, die voll im hingebungsvollen Dienst tätig sind, ganz zu schweigen vom gewöhnlichen Gottgeweihten, die nur in der Praxis der Weile Gottes tätig sind. Ich möchte mich noch kurz bedanken bei Guru Maharaj, bei Krishna Maharaj und bei allen Vaishnavas. Und also, meine persönliche Meinung, ich denke, wir sollten Gurukul aufmachen, und die halt auch nicht so genau anbieten, damit jeder sein Herz leuchten kann und Fortschritt machen kann und spielen kann. Danke. Ja.
So, Hare Krishna, damit sind wir an ein vorläufiges Ende gekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen Devotees, die gesprochen haben. Ihr habt mir große Freude gemacht. Es ist schön, dass man das dann so zurückbekommt. Und besonders unser letztes Team hat dadurch, dass sie eine Zusammenfassung oder einen Überblick uns gegeben haben, nochmal, glaube ich, das ganze Buch als Ganzes gesehen. Also, mir geht es ehrlich gesagt genauso, wie du es von dir gesagt hast, Yamuna. Du hattest gesagt, es hilft dir immer sehr, einen Überblick zu haben. Und das war sehr wichtig und schön, dass wir das nochmal abschließend ja, so als Ganzes gesehen haben. Nochmals möchte ich euch darauf hinweisen, ich glaube, wir haben alle beim Studium gemerkt, dass es ein ganz wichtiges Buch ist. Es ist nicht ein nebensächliches Buch, sondern wirklich ein ganz wegweisendes Buch. Und ich möchte euch wirklich noch einmal bitten, ganz nachdrücklich bitten, das zu lesen. Ich kann mir gut vorstellen, dass mit diesem Überblick, den wir jetzt vielleicht gewonnen haben, das ist, was wir ein Seminar versucht zu erreichen, das mögliche leichter möglich für euch sein wird, wenn ihr in den Erläuterungen von Srila Prabhupada liest, wichtige Details und wichtige Perspektiven kennenzulernen. Seid deswegen bitte nicht schüchtern oder zögerlich, sondern am besten ihr lest das Werk nochmal und könnt dann dadurch, dass ihr so viele Dinge nebenbei noch gehört habt, den roten Faden verfolgen und Genie des Krishna-Bewusstseins kennenlernen. Das Shastra-Studium soll immer eines erreichen, soll uns Shraddha, unser Vertrauen stärken. Shraddha oder das Vertrauen in Krishna-Bewusstsein bildet den wichtigen Brennstoff, der uns vorantreibt auf unserem spirituellen Werdegang. Ganz wichtiger Brennstoff. Gut, damit ganz, ganz herzlichen Dank. Also wirklich, ich mache das in der Zukunft wieder, das war so neu, mit von euch allen zu hören. Und richtig vor Freude, also ganz aufmerksam daran teilgenommen. Ich möchte jetzt das Seminar soweit abschließen. Wir haben ein natürliches Ende erreicht. Wir sind auch 45 Minuten vor der Zeit fertig geworden. Das ist unglaublich. Wir haben uns für heute Abend noch etwas vorgenommen. Und ich bin ganz entschlossen, dass es auch etwas wert. Mit dieser Seminargruppe fällt mir auf, es ist eine Fasanen-Essen-Seminargruppe, die auch öfters das Ruhelager aufsucht. Wir wollen heute Abend jedoch mit einem weiteren Abend abschließen. Nicht, dass wir, also wirklich, ich glaube, ich muss diesmal persönlich daran teilnehmen, sonst wird das nichts. Das sind die Wahrheit, die ich wollte. Wir können ja das wirklich so planen. Wir werden jetzt wahrscheinlich nochmal ein reichhaltiges Abendbrot zu uns nehmen, wie ich kenne. Und dann werden wir vielleicht um 19.30 Uhr. Spätestens um 20 Uhr. Vielleicht sollten wir gleich sagen, 20 Uhr. Aber dann wirklich 20 Uhr. Wir werden, Nadia Biharini wird 10 Minuten vor 20 Uhr oder 5, sagen wir mal, 5 Minuten rumgehen, dass wir alle kommen und dann dabei sind, die Gegend zu lobpreisen. Ja? Gut, also nochmal ganz herzlichen Dank. Und ja, wir sollten öfter solche Shastra-Sachen machen. Das ist so schön, mal so an den Shastra zu gehen. Also, ich arbeite schon an den nächsten, die Brahma Sangita. Die ist auch so wichtig. Prabhupada sagt, man soll die tätig sein. Das ist auch wichtig, die Brahma Sangita. Gut, also wir sehen uns dann 10 Minuten vor, sagen wir mal, um 8 Uhr wollte ich sagen, im Tempelraum. Mit geölten Stimmen und so weiter. Sila Prabhupada ki jai, Titi Goditai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bo, Sila Rupa Goswami ki jai, Sri Upadesamrita ki jai.